Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Herzlich willkommen, sagt Marina Schweizer, das Sportgespräch heute aus der Staatsanwaltschaft München 1, Schwerpunkt Staatsanwaltschaft Doping. Sie ahnen auch, worum es geht, die jüngsten Doping-Razzien rund um die Ski-Nordisch-WM in Seefeld und eine Arztpraxis in Erfurt. Wir sind heute hier, um über diese Art der Kriminalität im Sport zu sprechen. Die Frage, wie weit die Kreise dieses jüngsten Doping-Skandals ziehen könnten und wie man diesen geheimen Machenschaften im Sport auf die Schliche kommt. Der Mann, der in Deutschland die Ermittlungen leitet, ist Gast bei uns im Sportgespräch heute. Wir sind Gast in seinem Büro. Willkommen an Kai Gräber, Oberstaatsanwalt hier in München.
Ja, grüß Gott, hallo.
Herr Gräber, nun hat diese ganze Affäre, die Ermittlungen, diese Woche nochmal eine bizarre Wendung genommen. Der Haupthinweisgeber, der Ex-Skilangläufer Johannes Dürr, wurde zwischenzeitlich festgenommen. Er gestand ein, dass er eben nicht der umgekehrte Ex-Doper war, den er erst vorgegeben hat, sondern dass er wirklich bis zum Ende des vergangenen Jahres noch selbst Blutdoping betrieben hat. Sind Sie selbst vom Glauben abgefallen?
Nein, vom Glauben bin ich nicht abgefallen. Ich war natürlich schon überrascht, als ich das gehört habe. Ich habe halt so ein bisschen meine Befürchtung, dass jetzt der Herr Dürr in einem ganz anderen Licht erscheint. Also ich finde, man sollte schon die Meriten, die er sich erworben hat, indem er das ganze Verfahren in Gang gebracht hat, schon höher bewerten, als das, dass er jetzt offensichtlich wegen eigener Dopingpraktiken in aktueller Zeit da jetzt zu sehr verteufelt wird.
In welchem Licht erscheinen denn jetzt seine Aussagen bei ihm? Hat sich das dann auch nochmal verändert?
Nein, also ich habe den Eindruck in der Vernehmung gewonnen, dass er durchaus ein ehrlicher Typ ist, gerade raus. Ich meine, er wird sich halt Gedanken gemacht haben, dass er halt zu den verjährten Taten für ihn was sagen wollte und konnte. Das war ja auch nicht, dass er sofort losgeschossen hat und alles auf den Tisch gelegt hat, sondern hat durchaus immer so ein bisschen sich auch überlegt und man musste so ein bisschen mit ihm ins Gespräch begeben, etwas tiefer. Also ich denke, ich habe die Glaubhaftigkeit seiner Angaben hat dadurch nicht gelitten. Er wird seine Motive gehabt haben, aber ich schätze ihn nach wie vor als jemand ein, der grundsätzlich eigentlich schon eher eine ehrliche Haut ist.
Johannes Dürr hat ja inzwischen auch schon ein Interview gegeben und über seine Beweggründe gesprochen und auch erzählt, wie das Ganze für ihn so abgelaufen ist. Und er hat einen Satz gesagt, den ich sehr entscheidend fand, und zwar, dass er zwar nicht schizophren ist, aber dass es so ein bisschen so war, dass er da wie zwei Persönlichkeiten hatte. Das eine war der Doper und das andere war der, der das auch niemandem erzählt hat und das dann auch immer geleugnet hat. Ist das Ihre Erfahrung? Ist das genau diese Gedankenwelt, in die sich solche Doper da reinmanövrieren? Also ist das ein ganz natürlicher Vorgang aus Ihrer Erfahrung?
Also ich bin natürlich Jurist und jetzt nicht ein Psychiater, der dann irgendwo in so Menschen reinschauen kann. Also ich habe es auch gelesen, dass er gesagt hat, es gäbe so zwei Gesichter in ihm. Ich meine, das ist eine Einschätzung, die er für sich persönlich trifft, kann ich jetzt nicht nachvollziehen oder nicht kommentieren. Nein, natürlich hat jeder seine Motive, entweder die Wahrheit zu sagen oder zu lügen. Aber dass der dann automatisch zwei Gesichter hat, das würde ich jetzt nicht sagen.
Sie sind ja bisher zuständig für die Hintermänner in diesem kriminellen Geflecht, also ja auch für die deutsche Seite dieser Ermittlungen. Stand jetzt geht es hier in Deutschland um Ärzte und Helfer, in Österreich schon auch um einige Athleten. Nun sind ja die ersten Festnahmen gut eine Woche her. Welches Bild zeichnet sich Ihnen denn Stand jetzt mit einigem Abstand von diesem ganzen Netzwerk, wenn man es so nennen will?
Ja, das Bild hat sich erhärtet. Die Ermittlungen sind natürlich jetzt auch nicht richtig weit, wahnsinnig weit vorangeschritten, weil die Auswertung noch andauert. Aber die Ermittlungen haben das bestätigt, was auch der Zugriff erbracht hat. Ob man jetzt kriminelles Netzwerk sagen kann, das hatte ich damals schon mal gesagt, man ist jedenfalls eine Gruppierung, die halt sich zusammengetan hat, da solche Praktiken auszuüben. Bis jetzt gibt es keine nennenswerten weiteren Erweiterungen, aber wie gesagt, da sind die Ermittlungen auch noch am Anfang.
Es war ja gerade am Anfang die Rede von diesen rund 40 Blutbeuteln, die da auch ja unter Beschlag genommen worden sind. Haben Sie die inzwischen begutachten können und sich so ein Bild davon verschaffen können?
Ja, die sind da erst im Laufe, also nach dem Zugriff, dann mussten die erst abtransportiert werden. Die sind mittlerweile hier in München eingetroffen. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, aber da sind jetzt die Fachleute dran, die halt da zunächst die Spurensicherung komplett vornehmen werden und dann werden die Analysten dann die Blutproben selbst, die Blutbeutel und Inhalt selbst untersuchen.
Sie sagen jetzt Fachleute. Was sind das für Leute? Sind die von nationalen Anti-Doping-Agenturen? Sind das Forensiker, die hier angestellt sind?
Das sind Forensiker vom Bayerischen Landeskriminalamt, die das übernehmen.
Wie läuft das denn ab? Also wird man da DNA-Proben nehmen und abgleichen mit dem, was den nationalen Anti-Doping-Agenturen vorliegt? Es ist ja so, dass solche Beutel dann teilweise beschriftet sind. Man muss vielleicht eine Liste finden oder Aussagen bekommen von den Beschuldigten, die dann möglicherweise auch sagen, wie die zuzuordnen sind. Was wird da alles versucht, um diese Blutbeutel dann auch auf einzelne Personen zurückzuführen?
Also natürlich werden die Blutproben dann entsprechend analysiert und auch versucht, die DNA zu ermitteln. Das ist aber nur die eine Seite der Geschichte. Man muss ja dann auch einen vergleichbaren Athleten dazu finden. Ein Kontakt mit den Sportverbänden insoweit ist wahrscheinlich nicht 100%ig Erfolgversprechen, weil ich nicht glaube, dass in diesen Blutpässen auch die DNA genommen wird oder gespeichert ist, sodass man also da insofern keinen Vergleich schon vornherein wird durchführen können. Ich denke, man muss auch auf die alte Methode versuchen, dass man sagt, man versucht, wie Sie sagten, Listen zu finden oder halt über Aussagen dann diese Blutbeutel über Kürzel dann einem Athleten zuzuordnen und könnte dann praktisch über richterliche Beschlüsse an einem ermittelnden Athleten dann eine DNA bekommen, um die dann vergleichen zu können.
Sie haben aber diese Liste noch nicht und diese Aussage, welcher Blutbeutel jetzt zu wem gehört?
Die Liste haben wir noch nicht, nein.
Wie ist das denn allgemein, wenn ich jetzt als Sportler weiß, ich war bei diesem besagten Arzt in Erfurt und ich habe mir auch Blut abnehmen lassen und ich muss jetzt fürchten, dass mein Blutbeutel unter den Beschlagnahmten ist. Bringt es mir jetzt was, wenn ich mich jetzt noch melde, bevor das Ganze zugeordnet wird, auch um möglicherweise eine Strafmilderung noch zu bekommen?
Also ich würde schon sagen, dass wenn jemand sich von sich aus meldet und sich stellt, dass er letztendlich ein besseres Ergebnis bekommen wird als derjenige, der erst wartet, bis die Strafverfolgungsbehörden bei ihm vor der Tür stehen. Ich meine, es ist ja auch dann eine Art psychische Komponente, der Druck, damit umzugehen. Ein österreichischer Sportler hat sich ja bereits gestellt, weil er gesagt hat, er habe dem Druck nicht mehr standgehalten. Also die Leute, die da Blutbeutel haben, die wissen ganz genau, dass sie da sind und wissen vielleicht nicht, wie lange die dort gelagert sind. Vielleicht gibt es auch noch Ältere, müssen aber dann selber für sich herausfinden, ob sie den Kontakt aufnehmen oder nicht.
Wie lange wird das Ganze denn ungefähr dauern, bis man überhaupt sagen kann, wer hinter diesen Blutbeuteln steckt?
Also die Ermittlungen werden eine gewisse Zeit schon dauern. Es ist nicht so, dass da täglich mit neuen Ergebnissen zu rechnen ist. Also ich vermute schon, dass das vielleicht in den nächsten Wochen dann die ersten zumindest DNA-Proben vorliegen und die anderen Ermittlungsergebnisse wird die Zeit zeigen. Also ich gehe nicht davon aus, dass sich das Verfahren innerhalb kurzer Zeit erledigt.
Innerhalb kurzer Zeit heißt wenige Wochen?
Das heißt wenige Wochen, ja. Mhm.
Wir reden ja bisher hauptsächlich über Blutdoping. Ich erkläre noch mal ganz kurz, was das ist. Eine Methode, bei der meist eigenes Blut, könnte aber auch fremdes Blut sein, genommen wird, ein Konzentrat gebildet wird. Vor dem Wettkampf wird das Ganze wieder zurück in den Körper geführt, weil dann mehr Sauerstoffträger im Blut sind. Das Ganze wirkt leistungssteigernd. Aber es war auch früh klar, dass andere Substanzen da vor Ort in Seefeld gefunden wurden. Das ist bisher jetzt noch nicht so richtig beleuchtet worden. Was wissen Sie denn Stand jetzt darüber, was da noch für Substanzen tatsächlich gefunden wurden?
Ja, es sind diverse Präparate gefunden worden, die jetzt also nicht zum Blutdoping an sich verwendet worden sind. Aber was genau es ist, steht auch noch nicht so richtig fest. Es sind ja teilweise Ampullen, die mit kyrillischer Schrift versehen sind, sodass wir da erstmal den Inhalt bestimmen müssen. Aber ich gehe schon davon aus, dass sich dort auch Steroide oder Wachstumshormone, vielleicht EPO, drunter befinden sollte.
Und haben Sie schon Erkenntnisse dazu, ob diese Mittel, die da gefunden wurden, dann praktisch auch aus diesem, man soll es ja nicht Netzwerk nennen, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, um es zu greifen, von diesem Netzwerk kam? Weil jeder Athlet könnte ja auch irgendwoher noch seine anderen Dopingpräparate haben.
Ja, also ich habe natürlich eine Vermutung dahingehend, dass die auch dort her beschafft worden sind. Bestätigen kann ich es noch nicht.
Dann lassen Sie uns vielleicht mal ein bisschen über die Ausmaße dieser Affäre sprechen. Wir wissen inzwischen, dass das Ganze auch Kreise außerhalb des Wintersports zieht. Das haben sich auch schon Radsportler geständig gemeldet. Es gibt Hinweise auf altbekannte mutmaßliche Hintermänner und Frauen, die wohl einfach weitergemacht haben, wenn sich das alles jetzt so bestätigt. Blutdoping während einer laufenden WM hat es jetzt gegeben. Das hat viele erschreckt. Welches Bild einer Dopingkultur im Spitzensport zeichnet sich denn da gerade für Sie in Deutschland und in Österreich?
Also ich finde, da zeichnen wir jetzt ein viel zu negatives und pauschales Bild, wenn man hier Dopingkultur im Spitzensport spricht. Ich meine, es gibt halt die Fälle, die ermittelt worden sind. Ich gehe davon aus, dass dieser Fall auch noch Kreise ziehen wird, in welche Ebenen auch immer. Aber jetzt das pauschal den Sport als Dopingkultur behaftet zu bewerten, das finde ich geht ein Stückchen zu weit.
Wo ordnen Sie es denn dann ein zwischen dieser Einzeltäter-These, die Sie ja durchaus kritisch sehen, und dieser Dopingkultur, die vielleicht jetzt einen Generalverdacht suggerieren würde?
Ja, also wenn man so will, vielleicht in der Mitte. Also meines sicher ist, es sind keine Einzelfälle. Die Dunkelziffer ist da erheblich, aber ist auch nicht so, dass jetzt jeder Sportler da Dopingmittel verwendet.
Sie haben selbst schon gesagt, Sie könnten sich gut vorstellen, dass das Ganze zurückreicht bis in die Nullerjahre. Sportmanager Stefan Matschiner, ein Österreicher, hat nach eigener Aussage seine Blutzentrifuge an den jetzt festgenommenen Erfurter Arzt verkauft. Es gibt Parallelen zu zum Beispiel den Winterspielen 2006 in Turin. Wieder ist es Blutdoping. Ist das Ganze irgendwie desillusionierend, wenn man sich dem Anti-Doping-Kampf verschrieben hat, dass es da so viele Parallelen und offenbar personelle und strukturelle Wiederholungen gibt?
Ja, ich würde nicht von desillusionieren sprechen. Ist halt jetzt mal der erste richtig große Fall, der hier auf dem Tisch liegt. Und natürlich werde ich versuchen, da nicht nur mich auf diesen Fall zu beschränken, sondern versuchen, die ganze Geschichte zu erfahren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Arzt, der Hauptbeschuldigte, durchaus da die eine oder andere Geschichte zu erzählen hat, wenn er denn will.
Das ist ja im Prinzip auch schon durch den Anwalt signalisiert worden, dass man kooperationsbereit ist. Gibt es da neue Erkenntnisse, in welche Richtung, in welche Länder, in welche Sportarten das Ganze geht?
Ich habe das auch gehört und der Anwalt hat auch mir gegenüber gesagt, dass der Beschuldigte kooperieren möchte. Aber das ist ja dann ein dehnbarer Begriff. Also man wird sehen, was dann Kooperation in seinen Augen bedeutet.
Wann wird er da in vollem Umfang vernommen?
Ja, es wird sich in den nächsten Tagen. Es muss natürlich erstmal auch ein paar Unterlagen gesammelt werden, damit man solche Sachen auch vorhalten kann im Rahmen von der Vernehmung. Aber ich denke, dass in den nächsten Tagen dann mal Vernehmungen stattfinden werden.
Im Deutschlandfunk-Sportgespräch ist der Münchner Oberstaatsanwalt Kai Gräber zu Gast, der die Dopingermittlungen leitet rund um Razzien in Erfurt und Seefeld. Herr Gräber, was wäre in dem aktuellen Fall überhaupt von Seiten der Ermittlungsbehörden passiert, ohne das Anti-Doping-Gesetz, das es ja inzwischen in Deutschland gibt? Was hätten Sie überhaupt machen können nach der Aussage, nach diesem Interview von Johannes Dürr?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir ähnliche Ermittlungen auch ohne das Anti-Doping-Gesetz hätten tätigen können. Wenn man mal davon absieht, dass dieses Blutdoping ja eine sogenannte Doping-Methode ist und die Strafbarkeit vom Verwenden oder Anwenden von verbotenen Doping-Methoden zum Geltungszeit des Arzneimittelgesetzes strittig war. Diese Unsicherheit hat das Anti-Doping-Gesetz beseitigt, sodass also im Prinzip unter der Ägide des Anti-Doping-Gesetzes gerade das, der Einstieg in die Strafverfolgung schon erleichtert worden ist.
Wo war die konkrete Erleichterung durch das Anti-Doping-Gesetz?
Hätte es damals das Anti-Doping-Gesetz schon gegeben, hätten wir uns mit der Verjährung nicht zu schwer getan. Also das waren ja Taten, die zum Zeitpunkt des Aufdeckens ungefähr fünf Jahre zurücklagen, 2014.
Die Johannes Dürr-Taten.
Die Johannes Dürr-Taten, genau. Und da haben wir dann mit der fünfjährigen Verjährungsfrist, die nach Arzneimittelgesetz gegolten hat, wurde es knapp, sagen wir mal so. Wenn es damals das Anti-Doping-Gesetz gegeben hätte mit der Regelung jetzt, mit dem Verbrechenstatbestand, hätte man eine 10-jährige Verjährungsfrist gehabt und wären also da ganz auf der sicheren Seite gewesen.
Jetzt gab es ja schon die Berichte darüber, dass es Abhöraktionen gab rund um Verdächtige. Es gab Observationen offenbar auch. Es interessiert natürlich viele, was da genau vonstatten gegangen ist. Was wurde genau möglich an Ermittlungen?
Ja, es ist natürlich schwierig, jetzt an der Stelle über die Ermittlungsmethoden der Staatsanwaltschaft Auskunft zu geben. Es lief halt letztendlich über die Aussage von Herrn Dürr, ein Verfahren gegen Unbekannt zunächst eingeleitet, also über den Beitrag, dann Verfahren gegen Unbekannt. Dann wurde er von uns in Innsbruck vernommen als Zeuge. Dann hat er den Namen des Hauptbeschuldigten genannt und dann war es uns möglich, gegen eine konkrete Person Maßnahmen einzuleiten. Da gibt die Strafprozessordnung einen ganzen Katalog von Maßnahmen, die möglich sind. Und die haben wir praktisch alle dann ergriffen. Da haben sie schon auch zwei Maßnahmenkomplexe, die da in Betracht kommen, genannt. Und was uns tatsächlich überrascht hat, relativ schnell mit relevanten Gesprächen, mit relevanten Informationen, sind zutage getreten, was wir eigentlich nicht gedacht haben, dass das so schnell geht. Und dann muss man die operativen Maßnahmen auf andere Mittel ausweiten, muss auf mehrere Personen ausweiten, sodass man also so ein bisschen einfach im großen Kontext dann ermittelt.
Das heißt, Sie haben dann irgendwann gemerkt, es gibt hier noch mehrere Leute, die mitmischen und auf die werden diese Maßnahmen auch ausgeweitet.
Genau, das war dann so, dass wir auf die dann auch operative Maßnahmen in die Wege geleitet hatten und konnten ja dann relativ genau bestimmen, was am Tag des Zugriffs dann um diese Uhrzeit an diesem Ort dort passieren würde.
Wie stark hat es Sie denn geschmerzt, dass es mal wieder so war, dass ein Athlet in den Medien im Prinzip auspackt, erste Hinweise gibt auf Dopingpraktiken und Sie da als Ermittlungsbehörde zuschauen müssen?
Ja, also von physischem Schmerz möchte ich das nicht sprechen. Aber es ist tatsächlich so, es erleichtert halt die Sache nicht wirklich. Also wenn potenzielle Täter zur selben Zeit wie die Staatsanwaltschaft von irgendwelchen Straftaten Wind bekommen, ja, dann würde ich einen Teufel tun und lang rummachen, sondern würde halt versuchen, Beweismittel auf die Seite zu schaffen. So schnell können wir dann auch nicht reagieren. Also es wäre schon eigentlich wünschenswert gewesen, vielleicht vorher den Kontakt zu uns zu suchen, um dann gemeinsam vielleicht zu überlegen, wie man das, eine Strategie, wie man dann an die Geschichte rangeht. Wenn so, ist tatsächlich auch verwunderlich, dass, was ich vorhin schon sagte, dass also ich davon ausgehe, dass auch der Beschuldigte diesen Beitrag gesehen hat und darüber mit anderen Leuten gesprochen hat und dass wir dann trotzdem noch in Seefeld diesen Erfolg feiern konnten. Also er musste davon ausgehen, dass wenn Johannes Dürr einen Namen nennt, dass es dann nur seiner sein kann. Also insofern, im ARD-Beitrag hat er das nicht gemacht, aber es war ja wohl klar, dass dann irgendwo auch die Strafverfolgungsbehörden darauf aufmerksam geworden sind und dann den Herrn Dürr vernehmen wollen. Und ich meine, dann muss ihm ja völlig klar gewesen sein, dass wenn der Herr Dürr nicht dicht halten würde, dass dann sein Name im Raum steht.
Sie hatten selbst schon erwähnt in einem Interview, dass Sie durchaus einer Kronzeugenregelung dafür Athleten auch positiv gegenüberstehen würden. Aktuell scheinen ja Athleten keinen Anreiz zu haben, sich da den Behörden wirklich zu öffnen oder auszupacken. Oder haben Sie es jetzt in Ihrer Zeit hier schon erlebt, dass da die Athleten von selbst gekommen sind?
Nein, es hat definitiv nicht. Also es kamen Athleten vorbeigeschaut, da spricht man halt unter 4 bis 6 Augen mal die Sache durch und war aber noch keiner, der dann auch wirklich geblieben ist. Also sind alle gegangen und dann nicht wiedergekommen. Ich kann mich da nur wiederholen, ich halte eine Kronzeugenregelung für äußerst wünschenswert, weil sonst in diesem Bereich des Sportes wohl keine erfolgversprechenden Ermittlungen, auch keine erfolgversprechenden Zugriffe möglich sein werden.
Das Bundesjustizministerium hat ja inzwischen auch reagiert auf Ihre Aussage, hat gesagt, man sieht aktuell keinen Anlass für eine Kronzeugenregelung da im Rahmen des Anti-Doping-Gesetzes. Bestehende Regelungen würden es bereits ermöglichen, Kooperation zu belohnen.
Ja, das stimmt ja so nicht. Also zum einen ist ja erstmal äußerst ungerecht, dass derjenige, der Hintermann ist, der also die schwerwiegendere Straftat begangen hat, der hat die Möglichkeit im Rahmen der Strafprozessordnung sich eine Strafmilderung zu verdienen. Also eine Art Kronzeugenregelung für den Hintermann gibt es, aber halt keine Kronzeugenregelung für den Sportler. Und es gibt natürlich auch keine Möglichkeit oder keine Chance im sportgerichtlichen Wege, also bei den Verbänden, sich da eine Milderung zu erwerben. Also wenn ich heute hingehe als Sportler und ein Dopinggeständnis ablege, ja, dann werde ich erstmal gesperrt. So einfach ist es, weil es halt keine Regelungen gibt, die halt diese Aussagen honorieren. Es gibt sicher Möglichkeiten, einen Zeugen zu schützen. Es gibt eine Möglichkeit, ein Geständnis strafmildern zu berücksichtigen, aber es ist halt keine Kronzeugenregelung.
Das heißt, der Anti-Doping-Kampf krankt aktuell gerade, wenn wir über solche Methoden sprechen wie das Blutdoping, das ja durch Tests eigentlich so gut wie gar nicht nachweisbar zu sein scheint. Man hat zwar diesen Blutpass und versucht, gewisse Bewegungen da im Blutbild zu ermitteln, aber das heißt, Sie sagen, man kann oder man muss auf die Aussagen von Athletinnen und Athleten bauen, auch selbst hinter Männern, um dieser Art von Doping auf die Schliche zu kommen.
Ich meine, das Verfahren hat es jetzt ja gezeigt, dass ein derartiger Zugriff oder eine derartige erfolgreiche Aktion ja nur mit den Strafverfolgungsbehörden möglich ist, weil wir einfach ganz andere Mittel haben, Informationen heranzuschaffen. Auf anderem Wege wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Und letztendlich ist auch dieses Verfahren ja über eine Aussage eines Sportlers zustande gekommen. Ich hatte schon mal gesagt, die Zeiten sind vorbei, in dem irgendwelche Autos mit Ampullen im Kofferraum durch die Republik fahren, irgendwelche Trainer. Ich denke, wenn man wirklich effektiv Dopingverfolgung betreiben will, kann es nur in Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden gehen.
Sie hatten bereits vor Wochen schon darüber geklagt in einem Interview, dass der Sport in der Aufklärung auch oft unter sich bleiben will und die Kooperation da manchmal schwierig ist. Ist die Autonomie in Deutschland und dass sie so hoch gehalten wird ein Problem im Anti-Doping-Kampf?
Also ich glaube, auch da hat sich jetzt durch diese Aktion die Sichtweise ein bisschen geändert. Ich glaube, da war die Staatsanwaltschaft auch eher so ein bisschen unbekanntes Wesen und eher als Gegner empfunden worden. Also jetzt ist schon so, dass durch die ganze Geschichte dann auch der Informationsaustausch oder auch die Verbände, die ja durchaus auch ein Interesse haben, da den Dopingsumpf auszurotten, dass da ein Kontakt stattfindet, dass sie auch gesehen haben. So effektiv kann man nur sein, wenn man die Mittel der Strafverfolgungsbehörden benutzt. Vorher war es tatsächlich so, dass da praktisch keine Kooperation mit den Sportverbänden war. Wir haben regelmäßig mit der NADA Kontakt gehabt. Die NADA hat uns dann auch, wenn sie positive Dopingtests hat, Anzeigen bei uns erstattet. Also das hat sich im Laufe der Monate verbessert gehabt oder im Laufe der Jahre verbessert gehabt. Aber sonst gab es aus dem Sport selbst keinen Kontakt.
Die NADA ist die Nationale Anti-Doping-Agentur. Das füge ich noch mal kurz an für die, denen dieses Kürzel nicht sagt. Das heißt, die Verbandspräsidenten rufen jetzt alle reihenweise bei Ihnen an?
Ja, das heißt die Verbandspräsidenten. Aber es ist halt schon so, dass man hier Telefonate führt, die man halt vorher nicht geführt hat. Und diese Telefonate aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Sports kommen. Also ja, von allen möglichen Seiten, wo man halt vorher keinen Kontakt hatte.
Der DOSB-Präsident Alfons Hörmann, der hat ja auch jetzt schon öffentlich drakonische Strafen gefordert für die, bei denen das dann nachher erwiesen sein wird, und gibt sich beeindruckt und auch kooperationswillig bei der Anti-Doping-Verfolgung. Kann das jetzt für Sie auch ein richtiger Hebel sein?
Also ich habe selber mit Herrn Hörmann noch nicht gesprochen. Also ich glaube schon, dass einfach hier durch die ganze Geschichte die Dopingbekämpfung an sich ein ganz anderes Bild bekommen hat. Und dass jetzt so ein bisschen, ja, ein bisschen Zug da reinkommt, die ganze Geschichte, dass dann auch Leute jetzt kommen und sagen, ach ja, super, da passiert was, da kommen auch an Hinterleute ran, da weiß ich auch was, und da wird es eine ganze Zeit lang dauern, bis die ganzen Informationen, die da jetzt reinkommen, auch bewertet und ausgewertet sind.
Also auch eine gewisse Hoffnung, dass dieses Schweigekartell, was dem Sport ja oft zugeschrieben wird, man bleibt so unter sich und versucht, die Dinge auch intern zu regeln, geöffnet wird, wenn ich Sie da recht verstehe.
Ja, also ich würde jetzt nicht von Hoffnung sprechen. Also ich habe hier genug Arbeit am Tisch, auch ohne diese Sachen. Aber klar, ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses Verfahren ja so ein bisschen die Tür aufgemacht hat und einfach ja den Dopingkampf insgesamt vielleicht auch dann in der nächsten Zeit effektiver machen kann.
In Österreich und in Deutschland steckt ja auch sehr viel Geld im Skisport, im Wintersport an sich und auch in seiner Vermarktung. Werden Ihnen und den Kollegen eigentlich auch mal Knüppel zwischen die Beine geworfen, weil man sie da irgendwo ausbremsen will? Haben Sie das jetzt zum Beispiel im Lauf dieses Verfahrens auch schon erlebt, dass da jemand an Sie rantritt?
Nö, ist überhaupt keine Einflussnahme von keiner Seite erfolgt.
Dann lassen Sie uns noch kurz über das Dopingkontrollsystem sprechen, das ja praktisch auch die andere Seite der Dopingermittlung sein kann. Das Dopingkontrollsystem in Deutschland wird ja oft als besonders fortschrittlich gelobt. Es scheint eine Lücke zu geben im Testsystem, wenn man jetzt dieses aktuelle Verfahren, das da offensichtlich angewendet wird, betrachtet. Das zusätzliche Blut wurde nach dem Wettkampf wieder aus dem Körper entnommen, also extrahiert. Wäre es wichtig nach Ihrem Dafürhalten, dass jetzt auch nochmal die Kontrollen komplett verändert werden?
Ja, sicherlich wird man bei der Dopingkontrolle sich auf solche Entwicklungen einstellen, wenn dann feststeht, wie es genau gelaufen ist. Also dazu wissen wir noch viel zu wenig. Mal schauen, ob da Informationen dahingehend dann ermittelt werden können, wie Blutdoping oder Eigenblutdoping wirklich funktioniert, um dann zu sehen, wo man die Hebel ansetzt. Aber natürlich wird man da entsprechend reagieren, bin ich auch überzeugt davon, bis halt irgendein Arzt oder ein dopender Sportler oder sonst irgendjemand eine neue Dopingmethode erfindet und man dann wieder den Leuten hinterher rennt. Also es ist ja tatsächlich immer so ein Wettrennen. Wir sind eigentlich immer zu spät.
Die Tests.
Ja, also allgemein bei der Dopingbekämpfung. Es wird immer irgendwelche Mittelchen neu erfunden werden, neu entwickelt werden, die dann nicht in dem Rahmen der Dopingkontrollen sei es im Urin, sei es im Blut, im Blutserum, nachgewiesen werden können. Und dann wird es wieder sein. Aber in dem Fall wird man sicher bei Dopingkontrollsystemen ein paar Stellschrauben anziehen müssen.
Das ist ja auch immer der Vorwurf an das System selbst, dass es im Prinzip am Doping vorbeitestet, auch weil die Trefferquote sehr gering ist, wenn man drauf schaut, dass es ja durchaus Studien gibt, zum Beispiel durch anonyme Athletenbefragungen, die auf eine sehr viel größere Verbreitung des Dopings schließen lassen als das, was dann tatsächlich über Tests herausgefunden wird. Ist das Szenario für die Zukunft vielleicht, Tests dienen maximal noch der Abschreckung und die eigentliche Ermittlung wird durch die Behörden gemacht?
Ja, also zum einen darf man jetzt nicht zu kritisch mit den Sportbehörden sein. Also ich meine, die tun wirklich viel.
Sie meinen jetzt die Testbehörden?
Die Testbehörden, genau. Die bemühen sich, machen auch viel an Prävention. Und insofern wird es immer in jedem Kriminalitätsbereich Kriminelle geben, die halt die Regelungen unterwandern oder an den bestehenden Regelungen vorbei operieren. Ich fand es, man kontrolliert am Doping vorbei. Also man versucht es ja auch, das Doping aufzudecken.
Wäre das ein mögliches Szenario für die Zukunft, dass die Ermittlungsbehörden, die tatsächlichen, also die staatlichen Ermittlungsbehörden, die tatsächliche Anti-Doping-Arbeit machen?
Naja, zumindest Teil der Anti-Doping-Arbeit. Kann man nur wieder wiederholen. Dieses Verfahren zeigt ja relativ plastisch, was geht und was vorher nicht gegangen ist. Und ich meine, sicher wird man, wenn man wirklich solche Strukturen aufdecken will, wird man nicht umhinkommen, die Strafverfolgungsbehörden da zumindest mitzubeteiligen. Weil es halt einfach, wie die Vergangenheit gezeigt hat, auf dem bis dahin bestrittenen Weg halt nicht gereicht hat.
Und man muss ja dazu sagen, dass ja auch die Deutsche Nationale Anti-Doping-Agentur ein Befürworter des Anti-Doping-Gesetzes ist und die Anzeigen ja dann auch hier landen.
Ja, ich sehe da schon, dass die Nationale Anti-Doping-Agentur an unserer Seite steht und insofern auch unterstützt, so gut es geht und da auch ein Informationsaustausch stattfindet. Also das begrüße ich so, wie es läuft und gehe davon aus, dass in Zukunft dann eher noch ein bisschen intensiviert wird.
Das war das Sportgespräch im Deutschlandfunk. Vielen Dank an Kai Gräber, den Oberstaatsanwalt hier in München bei der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Doping. Sie können dieses Gespräch, wenn Sie mögen, wie immer nachhören in unserem Podcast Deutschlandfunk Sportgespräch beim Podcast-Service Ihrer Wahl. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.